Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, einfach alle, die ihr da seid. Der Anfang mag etwas holprig erschienen haben, aber der hat perfekt zu dem gepasst, was ich als Predigt vorbereitet habe. Und nebenbei, das ist für mich auch ein lebendiger Gottesdienst und keine sonntägliche Liturgie. Merkt euch mal dieses Wort. Da komme ich später noch darauf zurück. Wir haben eben in dem ersten Lied gesungen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Bei dem zweiten Lied eben, 364, hatten wir gesungen. Ich bin versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir, aufs Neue im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Das Thema für heute Morgen lautet eine ganz alltägliche Frage oder Fürsorge einmal auf eine andere Art. Der Bibeltext hierzu ist sehr überschaubar, den finden wir in Johannes 21, Vers 5. Da spricht der auferstandene Herr zu seinen Jüngern: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Wir sprechen von der Bibel, von Gottes Wort, immer wie von einem Schatz, zu Recht. Und obwohl gleichwohl es in einer Schatzkiste viele kostbare Schmuckstücke gibt, sei es Materialien, Gold und Silber und Platin, mittlerweile gibt es ja andere Metalle, die deutlich kostbarer sind, oder Steine. So und noch viel kostbarer ist diese Schatztruhe des Wortes Gottes. Ich hatte es mal erwähnt, vor einiger Zeit, ein Bruder mittlerweile beim Herrn hatte dieses Wort Gottes als Vaters Buch bezeichnet. Und solch eine Kostbarkeit möchte ich heute durch diesen Vers hervorheben. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Für unseren Enkel Noah ist es nichts Aufregendes, als kostbare Steine zu suchen und idealerweise auch zu finden. Und diese sind dann entweder besonders bunt oder glänzend. Katzengold hatten wir oder Katzensilber hatten wir das mal genannt. Und diese in seiner Schatztruhe aufzubewahren, um dann bei Bedarf, man fragt sich, welcher Bedarf das ist, aber um dann immer wieder darauf zurückzugreifen und zu wissen, in der Schatztruhe habe ich was Kostbares. Zurück zu unserem Schatz. Wir befinden uns hier zeitlich gesehen kurz nach der Auferstehung unseres Herrn. Und wenn wir die vorhergehenden Verse oder das Kapitel lesen, wo und wie der auferstandene Herr den Seinen erscheint, dann sind das Texte mit, für mein Empfinden, mit großer Tragweite. Und dann kommt diese Frage, die ist ja nahezu schon profan: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Ich hatte anfangs gesagt, das Thema lautet eine ganz alltägliche Frage. Aber diese Frage wird in einer besonderen Situation gestellt. Und ich hatte unterschlagen, euch zu sagen, in meinem Titel für das Thema heute stand nicht in Klammer. Eine nicht ganz alltägliche Frage. Ich möchte noch eins vorwegnehmen. Diese einfache, ja nahezu alltägliche Frage, um dieses Wort jetzt nochmal zu bemühen, offenbart die Größe und Schönheit unseres Herrn. Sie zeigt viel von seiner Liebe und von seiner Güte denen gegenüber, die sich ihm anvertrauen. Und das Besondere, ich möchte nahezu sagen, das Göttliche dabei ist, bei dieser Frage lässt seine Größe unsere Winzigkeit nicht verschwinden, sondern zwingt das suchende Herz auf die Knie. Es ist einzigartig, mit wie wenigen Worten, wenn wir uns dieses nochmal vergegenwärtigen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Unser Herr so viel ausdrücken mag. Und das meinte ich mit Kostbarkeit. Natürlich, es gibt Texte, die auf den ersten Blick wirklich gewaltig ausschauen. Und für mich verbirgt sich der Charme so einer Aussage in dem Detail. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Es ist zwangsläufig so, es gibt Menschen, die sind, ich sage es mal, ohne despektierlich zu klingen, mundfaul. Ja und nein, das reicht, überspitzt gesagt, um durchs Leben zu kommen. Wir waren vor ein paar Wochen in Ostfriesland und da gilt der, der Moin Moin sagt, schon als Schwätzer. Und man sagt den Kollegen dort auch nach, wenn sich zwei Männer begegnen, dann fragt der eine den anderen und der andere sagt, erledigt. Man weiß, was in der letzten Woche passiert ist. Auf der anderen Seite aber gibt es andere Menschen, die sind äußerst, äußerst redegewandt. Also genau das Gegenteil. Und die können im Brustton der Überzeugung mit vielen Worten im Prinzip nichts sagen. Das, denke ich, kennen wir auch. Ein Nachbar, so lieb er sein mag der Kerl, aber wehe, du läufst ihm über den Weg und hast nicht deine halbe Stunde eingeplant, dann hast du ein Problem. Weil der hat immer was zu erzählen. Ein Arbeitskollege, der ist furchtbar im Stress. Er hat so viel zu erzählen, die Zeit, die verrinnt zwischen den Fingern. Er redet dich in Grund und Boden. Diese einfache Frage, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Der Herr kennt die Seinen, er weiß um ihre Nöte, um ihre Sorgen, ihr Kummer, ist ihr vertraut. Er kennt unseren Alltag, er weiß, was uns jeden Tag beschäftigt und plagt, aber er weiß auch, was uns erfreut. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und er kannte die Jünger auch dort am See. Kleiner Einschub, interessant ist, dass wir hier weder vom See Genezareth noch vom Galiläischen Meer sprechen. Wir reden vom See Tiberias. Ich kann es nicht belegen, aber für mein Empfinden ist es so, als wäre eine Ära damit vorbei. Wir reden vom See Tiberias und der Herr weiß, was den Jüngern hier an dem Ufer auch zu schaffen macht. Weil sie, seine Jünger, haben die Gefangennahme ihres geliebten Rabuni miterlebt und konnten ihm nicht helfen, weil sie waren einfach zu schwach. Sie wollten dabei sein, ja, sie waren dabei, aber sind eingeschlafen. Und vielleicht haben sie es auch nie erlebt oder erfahren, was sehr wahrscheinlich ist, was wir heute im sogenannten hohen priesterlichen Gebet im Johannesevangelium Kapitel 17 nachlesen können. Und letztendlich waren die Jünger Augenzeugen einer vielleicht für die damalige Zeit zwar nicht außergewöhnlichen Hinrichtungsart, weil wir erinnern uns, die Kreuzigung war der damalige sozusagen Modus operandi der Römer, aber der Unterschied war, diesmal hing kein Verbrecher am Kreuz, der diese Strafe nach dem damaligen Strafrecht verdient hatte, sondern Gottes Sohn, der Gesalbte, ihr Herr und ihr Meister. Wir erinnern uns vielleicht auch bei dieser Gelegenheit an den Ausspruch des Hauptmanns, der die Kreuzigung zu beaufsichtigen hatte, der sagte, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn, Matthäus 27. Die Jünger hier, sie waren verzweifelt. Sie waren deprimiert. Sie sahen sich als Versager, mit denen der Herr nichts mehr anfangen konnte. Ich gehe hin fischen, sagte einer. Das war quasi das Ende vom Lied. Sie hatten sich natürlich die Zukunft mit dem Messias völlig anders vorgestellt. Für sie war nun dieses außergewöhnliche, zugegebenermaßen außergewöhnliche Lebenskapitel abgeschlossen und sie wandten sich wieder dem zu, das sie kannten, das sie vertrauten und wohlgemerkt etwas, was sie aus eigener Kraft tun konnten, dem Fischen. Ein ansehnliches Bild, wenn wir da einen Schritt zurückgehen und das mal so angucken. Aus designierten Menschenfischern sind bekümmerte Fischer übrig geblieben und selbst als solche waren sie nicht mehr vom Erfolg verwöhnt. Im Vers 4 lesen wir, und in jener Nacht fingen sie nichts. Einfach nichts. Sie waren buchstäblich arme Leute, weil der Fang, der über Nacht ja klassischerweise in ihre Netze ging, sicherte normalerweise das Überleben und das Auskommen des nächsten Tages. Entschuldigung. Kein Verdienst, kein Lohn. Wenn es dumm gelaufen ist, nicht mal ein Frühstück. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Wie viel Trost und Verständnis steckt zugleich als Antwort in dieser Frage, wenn wir uns mal den Hintergrund angucken. Zunächst einmal, da er der Herr die Jünger als Kinder anredet, kommt diese Ohnmacht, die ich versucht hatte zu schildern, diese Verzweiflung und dieses auf fremde Hilfe angewiesen sein eines Unmündigen besonders zur Geltung. Aber der Herr sagt das nicht aus Überheblichkeit, das hatte ich vorhin schon erwähnt, sondern mit der Absicht, sich bemerkbar zu machen und signalisiert damit, dass er imstande ist, einem Vater gleich, er muss wieder bei der Stunde Null anfangen, den Kindern zu helfen. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Wir meinen heute oft den Herrn nur mit wirklich großen und wichtigen und außergewöhnlichen Dingen und Themen beanspruchen zu dürfen. Ich meine, eine Seite dieses Verses zeigt, dass auch die kleinen Alltagsprobleme als Sinnbild sei das einzelne Haar auf unserem Kopf erwähnt, gebracht, aber auch das Essen ist zum Beispiel auch so ein Alltagsthema, dass es wert ist, für ihn gebracht zu werden. Weil, wenn dem so nicht wäre, wozu sprechen wir ein Tischgebet, um ein bisschen ironisch auf das Haar abzudriften? Beim Kämmen verlieren wir relativ viele Haare. Da wäre doch eher das Kämmen geeignet, dafür zu bitten, weniger Haare ausfallen zu lassen als beim Essen. Das meine ich im Ernst. Wir sollten mit unserem Herrn leben, mit ihm reden. Wenn ich mit jemandem zusammen lebe, dann lebe ich nicht neben ihm, jeder in seiner Spur, sondern man redet. Man hat Gemeinschaft miteinander. Wir wissen um Tod und wir wissen auch um Verdammnis und wir wissen um ewiges Leben. Und ich hoffe, wir haben es auch erfahren, was Befreiung von Schuld und Sünde heißt und dieses förmliche innerlich frei atmen können. Wir wissen auch um unsere Stellung als begnadigte Sünder vor Gottes Thron. Aber haben wir es auch begriffen im Sinne von, können wir es auch in unseren Alltag umsetzen, dass der, der uns kennt, noch bevor wir geboren wurden, dem nichts verborgen ist, der uns umgibt, der uns schützt, der sich auch um unsere kleinen Sorgen liebevoll kümmern will? Wie oft fordern die Psalmisten und die Psalmschreiber, die Psalmsänger auf, unser Herz vor ihm auszuschütten? Ausschütten heißt, ich wähle nicht, was ich aus dem Beutel rausnehme, sondern ich kipp einfach über. Ich schütte mein Herz aus. Und dieser Petrus, der nichts mehr wusste als Fischen gehen, bezeichnenderweise, war er wieder einmal der Erste, der losstapfte. Dieser, aber mittlerweile zu einem anderen Petrus gereift, sollte später in seinem zweiten Brief schreiben, 2. Petrus Kapitel 5, Vers 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. das wäre es auch wert, zum Beispiel nochmal sich darüber Gedanken zu machen. Werft die Sorgen auf ihn. Schmeiß weg. Halt nicht mehr fest. Löse dich davon. Wie ein Vater, der mit dem Kind ins Gespräch kommen will über etwas, was dieses Kind beschäftigt. Und liebe Mütter, auch wir Väter spüren, wenn was nicht in Ordnung ist. Wir haben nur vielleicht eine andere Art, an das Thema ranzugehen. So auch hier der auferstandene Herr. Er baut den Jüngern eine Brücke und gibt zu verstehen, dass er erstens da ist, im Hier und im Jetzt, ganz real. Und er hat Zeit. Heute ist er für dich da und hört dir zu. Zweitens, er gibt zu verstehen, dass er dieses Problem kennt, dass er sich um uns kümmert, dass er uns versteht. Er lächelt nicht überheblich darüber, sondern er beschäftigt sich damit, wenn du mit diesem Problem zu ihm gehst. Und er signalisiert drittens, dass in dieser Frage nicht nur eine Antwort, sondern auch Hoffnung mitklingt. Ihr wisst ja, es gibt Fragen und es gibt Antworten und die Antworten können deprimieren. Aber es gibt Fragen und es gibt Antworten und da schwingt Hoffnung, da schwingt Gewissheit mit. Da ist was Positives. Und gleichzeitig aber erkennen die Jünger auch ihre Unfähigkeit. Und zwar ausgerechnet dort, ausgerechnet auf jenem Gebiet, wo sie meinten, Fachleute zu sein. Und ich denke mal, wenn wir einen parallel oder einen sinnverwandten Vers aufschlagen in dem zweiten Korintherbrief, dann geben sie der Schrift damit vielleicht unbewusst recht. Kannten sie ja damals noch nicht, wo der Apostel Paulus an die Korinther schreibt. 2. Korinther 12, Vers 9. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Warum sehr gerne? Weil gerade der Apostel Paulus erfahren hatte, dass er ohne Christus nichts, aber mit ihm alles vermag. Und das ist kein Chuck Norris alles, sondern das ist wirklich alles. Ohne den Herrn brachten die Jünger hier, also damals, keinen einzigen Fisch an Land. Ohne ihn, ohne seine geistliche Speise ist sämtliches Mühen, sei es auch noch so aufopferungsvoll und gut gemeint und möglicherweise gefährlich. Es war Nacht, vergebens. Nur in der Gegenwart des Herrn und ausschließlich aus seiner Kraft heraus vermag der Fischzug erfolgreich sein. Auch an dieser Stelle möchte ich euch sie ermuntern und einmal auffordern zu überlegen, was bedeutet das in eurem persönlichen Alltag? Wo seid ihr die Fachleute? Wo seid ihr die Profis? Und musst vielleicht am Ende des Tages doch feststellen, ups, das Netz ist leer. Der erwiesenermaßen weise Salomo fasst diese Situation in dem Psalm 127 in folgende Worte. Wenn der Herr nicht baut, das Haus baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Eine klipp und klare Aussage, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Und einen weiteren Aspekt möchte ich auch noch erwähnen. Wir könnten uns genau genommen viel Mühe, Schweiß, Ärger, Zeit, Geld, wir können aufzählen jetzt, was uns da so einfällt, ersparen, indem wir schlicht und ergreifend danach trachten, dass der Herr der Bestimmer ist und nicht wir. Es gilt weder der, sagt die Bibel, der pflanzt, noch der, der begießt. Gott allein schenkt Wachstum. Und jeder noch so gut und edel gemeinte Dienst, auch in der Gemeinde, bleibt fruchtlos, wenn nicht Gottes Kraft Wachstum schenkt. sinngemäß 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 6 bis 8. Ich hatte mir lange überlegt, ob ich das, den Satz, den ich eben gesagt hatte, hier zum Besten gebe. Aber nochmal, jeder noch so gut und edel gemeinte Dienst, auch in der Gemeinde, bleibt fruchtlos, wenn nicht Gottes Kraft Wachstum schenkt. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Ich hatte vorhin versucht, eine Seite dieser Frage zu veranschaulichen. Nämlich die, dass auch die kleinen Dinge und die kleinen Sorgen unseres Lebens für unseren Herrn nicht so gering sind, um sie in seine Barmherzigkeit mit einzubeziehen. Die andere Seite ist ein ernster Unterton, gemünzt auf all die vielen Stunden, Wochen, Monate, die der Herr und seine Jünger zusammen verbracht hatten. Während dieser Zeit hatten die Jünger ihren Meister in Aktion gesehen. Wie er redete, wie er Kranke heilte, wie er Tote lebendig machte, wie er Wunder wirkte, aber auch, wie sie durch ihn, durch seine Anwesenheit gesegnet wurden und damit anderen ebenfalls zum Segen sein konnten. Habt ihr wohl etwas zu essen? Dieses lässt sich spüren, dass ohne ihn kein Segen möglich war. Er wollte sie von den Booten weg in seine Nachfolge rufen. Und jetzt? Jetzt sind sie wieder bei ihren Booten und die Netze sind leer in mehrfacher Hinsicht. Ein weiterer Alltagsgedanke zu dieser Frage, bei all dem Trubel um seine Auferstehung, also um die Auferstehung des Herrn, bei all dem Unglaublichen, was an und nach der Auferstehung passiert ist, ist dieser Gedanke, der mir beim Vorbereiten dazu gekommen ist, nahezu zu einfach, um ihn zu sagen. Ich mache es aber dennoch. Der Herr stellt die Frage, habt ihr wohl etwas zu essen? Nicht nur, um den Jüngern einen Spiegel vorzuhalten, sondern auch, wir lesen dieses in den Folgeversen 5 bis 9 mit der Zielsetzung eines gemeinsamen Essens. Da heißt es nämlich dann in Vers 12, kommt her, frühstückt. Ich möchte jetzt nicht sagen Fingerzeig, das hört sich jetzt wieder so hart an, aber der Hinweis in unsere Richtung, und das meinte ich als diesen Gedanken mit vielleicht zu einfach, um dann weiterzugeben. Ein gemeinsames Essen eignet sich hervorragend, um sich näher kennenzulernen, um Zeit miteinander zu verbringen, um sich auszutauschen, vielleicht auch ein neues Rezept zu probieren. Haben wir das mal überlegt? Was anstelle von dem kommt her, frühstückt, sich in unserem Leben abspielen kann? Diese Zeit zusammen zu verbringen, ist eine mögliche Art, gute Gemeinschaft zu pflegen. Man sagt, die Liebe geht durch den Magen, darüber kann man halten, wie man will, aber nutzen wir auch diese Hinweise aus der Schrift. Kommt her, frühstückt. Ich möchte jetzt damit nicht der Völlerei huldigen, also das andere Extrem, oder diese einen christlichen Anstrich geben. Nein, ich möchte lediglich euch teilhaben lassen, was mich beschäftigt, wenn ich mich anhand eines Textes für einen Tag wie heute vorbereite. Wie vielfältig dieses Spektrum ist und hat aber dennoch eins gemeinsam, es trifft unseren Alltag. Es ist nicht eine Theorie, es ist Praxis. Vor Gethsemane hatte der Herr seine Jünger gefragt, ob sie mit ihm in der Zeit je Mangel hatten. Das können wir nachlesen, Lukas 22, 35. Und er, der Herr, sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelt euch wohl etwas? Die aber sagten, nichts. Habt ihr wohl etwas zu essen? Wie sollte auch in der Gegenwart dessen, der von sich allein sagen konnte, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und in diesem Leben sind Licht, Brot, Wasser des Lebens gleich mit enthalten. Wie sollte es in solch einer Umgebung Mangel an irgendwas geben? Völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Fazit: Hüten wir uns davor, im übertragenen Sinne nachts allein in eigener Kraft zum Fischen zu gehen. Die Enttäuschung und den Frust über die leeren Netze hatte ich schon mal angesprochen und über erfolglose Betriebsamkeit kann uns erspart bleiben. Habt ihr wohl etwas zu essen? Was für ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Sprecher der Apostel und den Reden des Herrn. Ertappt wie ein Schulbub stehen alle sieben da, verärgert und müde von den Strapazen der Nacht. Nein, wir haben nichts, was dir bringen können. Ein Nein ist alles, was sie sagen. Wie ganz anders ist dieser Fischzug im Vergleich zu dem aus dem Lukas Evangelium Kapitel 5, als Petrus sagte, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, darüber hatte ich hier auch einmal gepredigt. Das heißt, im Glauben wirft er, Petrus, das Netz. Entgegen aller Erfahrungen und wider allem Fachwissen aus. Das Ergebnis ist bekannt. Hier in der Johannesstelle muss der Herr ihnen sagen, was sie tun sollen. Er hatte sie ja nicht umsonst als Kinder angesprochen, als Unreife, als solche, die noch insbesondere im Glauben erwachsen werden sollten. Bis dahin musste und nahm er sie an die Hand, ihnen zu sagen, was sie tun und lassen sollten. Darin spiegelt sich etwas von dieser unbeschreiblichen Güte und Geduld unseres Herrn. Er hat sie lieb, so wie sie sind. Er stülpt ihnen nichts über, er nimmt sie so, wie sie sind. Deswegen ruft er ihnen zu, deswegen müht er sich mit ihnen ab. Der Auferstandene gibt nicht auf. Viele Jahrhunderte zuvor gab es auch schon Menschen, die trotz besseren Wissens eigene Wege gegangen sind. Einer davon war Abraham. Dieser Mann sagte Gott persönlich seinen Segen zu, 1. Mose 12, und erst unter der bedingungslosen Führung Gottes konnte dieser Abraham zu dem Segen werden, den Gott ihm verheißen hatte. Der Auszug aus Ur in Chaldea nach Kanaan war okay, der Abstecher nach Ägypten nicht. Auch mit Jona hatte der Herr was Besonderes vor. Jona, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Jona widersetzte sich und musste im wahrsten Sinne des Wortes tiefe Wege gehen im Bauch des Fisches. Das Ende seiner persönlichen Fischernacht beschreibt er so in Jona 2. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren auf ewig hinter mir verschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Gottes Führung in meinem, ich hoffe auch in eurem Leben, ist eine große und wunderbare Angelegenheit. Für Außenstehende ein Geheimnis, für mich ein besonderes Verhältnis. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gespräch mit Nikodemus, der als Gelehrter nicht kapieren konnte, wie das sich mit dem Wiedergeborensein verhält. Aber dennoch ist eins sicher, was Gottes Führung anbelangt. Wie auch immer sie im konkreten Einzelfall aussehen mag. Warum sage ich das? Wenn man sich beim Arzt getroffen hat, dann wird dann erzählt, ich habe dies, ich habe jenes. Oh ja, habe ich auch, da habe ich das dagegen genommen. Oh ja, gut, das mag ich dann auch. Ich will damit sagen, wenn wir als Christen von dem einen Gott geführt werden, dann ist das kein Schema F, sondern das ist dann sehr individuell. Jeder hat seinen Weg, auf den Gott ihn führt und auf den Gott mit ihm dabei ist. Diese Führung, wie auch immer sie aussehen mag, das war der Anfang meines Satzes, sie wird immer zu unserem Segen sein und zur Verherrlichung Gottes. Und das, diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen, heißt es wachsam sein. Hören, was Gott uns wann sagen will, erkennen, was er uns zeigen will und letztendlich bereit sein, dahin zu gehen, wo er uns haben will. Weil dann, Vers 11, mit einem Netz voll großer Fische, 153 an der Zahl, heißt es nicht mehr, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen, sondern kommt her, frühstückt, Vers 13. Allein diese Passage bis dahin, diese zwei, drei zitierten Verse bis dahin, geben Raum für eine weitere Stunde. Wenn wir genau lesen, dann muss man sich schon fragen, wie präzise ist denn dieses Wort niedergeschrieben worden? 153 Fische, nicht 154, nicht 155, nicht 152. Oder eine gerade Zahl, leichter zum Rechnen, besser zum Aufteilen unter den Anwesenden. 153 Fische, etwa 200 Ellen vom Ufer, warum nicht 180, warum nicht 300, der Herr kann ja Wunder tun. Und nicht zuletzt die liebevolle Einladung zum gemeinsamen Essen. Kommt her, frühstückt. Und noch ein drittes und für heute letztes, was uns der verlesene Leitvers sagen kann. Wir können es auch mit harter Arbeit, karger Lohn gegebenenfalls unterschreiben. Das will heißen, die Arbeitsmittel, die Arbeitskräfte, Betriebsamkeit, Personal, alles ist da. Aber kein Essen, keine Speise für die Seele ist vorhanden. Das Wichtigste kommt zu kurz. Wir singen sogar in einem Lied, meine ich, 201, das ist eins von den Elternliedern, schreibt die Dichterin Eleonore Fürstin Reuß. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Hier steht der Sohn Gottes, der durch die tiefsten Tiefen gegangen ist, von dem sich der heilige Gott, als er der Sohn am Kreuz hing, abwenden musste, aber da ohne Sünde wieder auferweckt war am Ufer des Weltmeeres. Wo er ist, muss die Nacht weichen. Da gibt es keine Dunkelheit mehr. Wir lesen das so als feinen Liedstrich in Vers 4. Es ist früher Morgen. Da wird es hell. Da ist Licht. Er ist Licht. Und aus der Nacht geht es nur noch ihm entgegen, zu ihm hin, dem Licht der Welt. Er ruft nicht nur damals, sondern auch heute noch all denen zu, die sich vergebens mühen und plagen. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Natürlich kennt er die Antwort. Er ist die Antwort. Und die Antwort liegt für mich in diesen, man möchte fast sagen, unbeschreiblichen und von dem menschlichen Geist unbegreiflichen Ich Bin-Worten, ich bin das Brot des Lebens. Und auch, und gerade weil ihr nichts zum Essen habt, kommt her, frühstückt. Nehmt nicht aus der Fülle, hier ist die Fülle. Ich denke, ihr habt verstanden, wie ich mit der unterschiedlichen Betonung auf das Wesentliche raus war. Ich fasse zusammen. Unser Herr ist so groß, dass ihm die Sorgen unseres Alltags nicht entgehen. Im Gegenteil, mit unseren von Alltagsnöten und Sorgen geplagten Herzen sollen wir zu ihm kommen. Er ist nicht nur der Seelenheiland, er will auch unser Herzensheiland sein. Mit dieser Frage, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen, zeigt er auf liebliche Art und Weise, dass er uns in allem ernst nimmt. Da ist keine Frage zu gering. Mit dieser Frage, zweitens, stellt er uns aber auch bloß. Das heißt, er zeigt uns ganz klar, ohne ihn können meine Anstrengungen und Bemühungen noch so gewaltig, auch unter dem Deckmantel der Frömmigkeit sein. Der Segen wird ausbleiben, der Dienst wird fruchtlos bleiben, wenn ich meine, mit meiner Kraft auch für das Wachstum sorgen zu müssen. Gott kann seine Kinder nur dann segnen, wenn sie unter seiner Führung bleiben und keine eigenen Wege gehen. Sei dieses Vorhaben auch noch so gut gemeint. Und drittens, die Jünger in ihrem Boot und die vergeudete Nacht sind ein Bild der heutigen Welt. Trotz Bemühen und rastlosen Arbeitens fehlt der dringend notwendige Segen. Und damit bleibt die Seele im Grunde genommen hungrig. Die einzige Lösung ist der Herr Jesus selbst. Ich hatte eben gesagt oder zitiert aus Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Es wird ein herrlicher Tag, wenn dieser mit dem Herrn begonnen wird. Hinweis an dieser Stelle, die Zweideutigkeit der Aussage ist zulässig. Die Nacht liegt hinter einem, der Tag bricht an mit dem Herrn. Ernährungswissenschaftlich wird viel Wert auf gesundes Essen verteilt auf mehrere Mahlzeiten am Tag gelegt. Es hieß, deswegen sage ich es hieß, weil mittlerweile gibt es andere Stimmen, nicht umsonst, dass man wie ein Kaiser frühstücken, wie ein König Mittagessen und wie ein Bettler Abendessen soll. Aber dummerweise bleibt da die geistliche Nahrung auf der Strecke. Aber es gibt auch heute noch die Möglichkeit, nicht nur einen Tag, sondern ein ganzes Leben neu zu beginnen mit dem auferstandenen Herrn an unserer Seite. Er will für jeden Leben, er will Licht, er will Salz, er will Brot sein und für jeden ganz persönlich. Durch den Vater im Himmel haben wir den Zugang zu dem wahrhaftigen Brot aus dem Himmel. Ebenfalls in Johannes 6 lesen wir, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wer jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Lasst uns doch diese Aussage wörtlich nehmen. Ebenso wörtlich wie das Gebet der Brüder für diesen Sonntag, weil die vergangene Woche stand unter dem Leitvers und Begleitvers im Hinblick auf heute unter dem Psalm 78. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Ja, heute Morgen haben wir es ja schon gesehen, vor Beginn dieser Stunde. Gottes Wort ist alltagstauglich, tauglich und nicht frommen Liturgien vorbehalten. Wir pflegen einen lebendigen Gottesdienst. Das Thema für heute lautete ja, eine nicht ganz alltägliche Frage oder Fürsorge einmal auf eine andere Art. Ich hoffe sehr, dass es für uns eine nicht alltägliche Frage ist, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen, sondern eine Frage, aus der wir die Fürsorge und Liebe unseres Herrn erkennen. Und eine Frage, die uns in die Arme dessen treibt, der imstande ist, den Ewigkeitshunger zu stillen. Jetzt habe ich so viel über Essen gesprochen, deswegen wünsche ich allen zu dem bald anstehenden Mittagessen einen guten Appetit, aber vergesst nicht, dass der Herr unseren inneren Hunger allein nach ihm und nach seinem Wort wecken möge. Und dass er dieses Wort auch heute Vormittag an uns segnen möge. Amen.